Seine Krimis sind mehr als spannende Unterhaltungsliteratur. Seine Krimis sprengen das Genre Krimi, denn sie spiegeln auch Zeitgeschichte, weil sie uns ins Berlin der 30er Jahre entführen, mit allen Konflikten, mit dem Übergang der Weimarer Republik in den Terror der Nazizeit, mit einem sensibel, nicht aufdringlich aufgegriffenen politischen Background der Zeit. Volker Kutscher hat die Krimireihe um seinen Kommissar Gerion Rath entwickelt. Luna Park, so heißt sein sechster Gerion Rath-Krimi. Volker Kutscher ist bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wenn man Ihre Krimis liest, dann fühlt man sich gleich in mehrere Welten versetzt. In die, ich sag mal ein paar Namen, von Erich Kästner, Emil und die Detektive musste ich dann denken. Dann natürlich Alfred Döblin, Berlin, Alexanderplatz. Aber auch in die Gangsterwelt, ja, von Chicago, von Raymond Chandler, Dashiell Hammett. Sind das Ihre großen Vorbilder?
Vorbilder wäre falsch, aber Sie haben genau die Eckpunkte genannt, die dazu geführt haben, dass ich diese Romane schreibe tatsächlich. Die erste Welt, die mich fasziniert hat, die literarische Welt, war wirklich die von Erich Kästner, und über die Kinderbücher bin ich dann auch zum Fabian gelangt und dann Döblin, Irmgard Korn, habe dann so langsam aber sicher dann die ganzen Autoren der neuen Sachlichkeit entdeckt, die vor allen Dingen ja Berlin-Romane geschrieben haben. Und die amerikanische Gangsterwelt ist tatsächlich auch eine Welt, die mich fasziniert, und Gerion Rath war am Anfang tatsächlich der Versuch, diese beiden zum Teil auch mythisch überhöhten Welten zusammenzubringen, Alfred Döblin mit Raymond Chandler kreuzen oder vermählen. Und war der ursprüngliche Antrieb. Das Politische, das aber in diesen Jahren in Deutschland natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielte, war tatsächlich erst der zweite Gedanke, aber dann für mich auch der entscheidende, als mir auffiel, dass, wenn man solche Geschichten erzählt, es gerade interessant ist, den gesellschaftlichen, politischen Wandel, der dann in den Jahren rund um 33 sehr, sehr stark und zum Teil rapide vonstatten ging, das zu begleiten mit Kriminalromanen.
Also ist es auch kein Zufall, dass Ihr Gerion Rath im gleichen Jahr geboren ist wie Erich Kästner?
Tatsächlich nicht. Ich habe ihm tatsächlich so eine halbe Kästner-Biografie, ist ja übertrieben, aber so ein paar Eckpunkte angedichtet. Er ist nun kein Dresdner, er ist Kölner, eben Rheinländer wie ich. Das war für mich wichtig, um mich in die Mentalität einfühlen zu können und auch um ihm ein bisschen den Blick von außen noch zu geben auf Berlin. Ja, und das Geburtsjahr teilt damit ihm auch die Kriegserfahrung des gerade nochmal davongekommens, dass er zwar eine Etappe war, die Grundausbildung mitgemacht hat, aber bevor er an die Front kam, war der Krieg zu Ende. Aber die Todesangst und Ähnliches hat er schon mitgemacht, ohne die wirklich überaus miesen Erfahrungen im Grabenkrieg dann teilen zu müssen mit seinen Generationskollegen.
Das ist ja interessant, diese Generation, die durch zwei Kriege betrogen worden ist. Also Ihr Kommissar ist da nicht nur Kommissar, er trägt in seiner Biografie all die Probleme dieser Generation, der Geschichte in sich, die sich aus dieser Zeit ergeben, oder?
Ja, so ist es. Es ist eine Generation, wie Sie schon sagen, die hat, wie man heute so salopp sagen würde, die Arschkarte gezogen. Sie musste ziemlich schwierige Lebenssituationen bewältigen, zwei Kriege, diesen politischen Wandel, weil dem ja auch so viele Leute es nicht geschafft haben, sich nicht mit Schuld zu bekleckern, was ja auch nicht so einfach war, wie ich finde. Und das war für mich auch durchaus ein Antrieb, mich einzufühlen in ganz normale Menschen, deren Alltag sich plötzlich ändert, zum Teil aber auch nicht ändert. Was kann man tun? Wie kann man einigermaßen dagegen an? Oder schwimmt man mit im großen Strom? Duckt man sich weg, was Gerion Rath ja auch schön rheinisch eine ganze Zeit macht, so sich durchzuwurschteln, versuchen. Wie geht man damit um, wenn die Welt um einen herum plötzlich sich total von rechts auf links, von oben nach unten dreht?
Also er ist jetzt nicht der idealistische Moralist, also mit Fabian, um nochmal eine Erich Kästner-Figur zu erwähnen, kann man ihn eher nicht vergleichen. Dieser Gerion Rath ist auch einer eher, der sich so durchwurstelt dann, auch was das Politische betrifft, oder?
Genau so ist es. Also er ist eben in dem Sinne überhaupt nicht Erich Kästner, was das angeht. Die Einstellungen, auch die Wachheit und Aufmerksamkeit oder auch das Interesse für politische Dinge. Auch charakterlich ist er durchaus, hat er so ein paar zweifelhafte Angewohnheiten. Das habe ich aber auch ganz bewusst so gemacht. Erstens, weil ich ohnehin die makellosen Helden, die überhaupt keine Fehler haben, nicht mag. Aber zum Zweiten auch, und was noch der wichtigere Grund ist, ich wollte da jemanden haben, der ein normaler Mensch ist, mit allen Verführbarkeiten. Auch, dass er die Dinge nicht so kommen sieht, wie sie denn kommen, was er, wie ich glaube, mit den meisten seiner Zeitgenossen teilte. Man kann die Zukunft nicht so vorhersehen. Wir im Rückblick gucken auf 33, wissen, was danach geschah und denken, ja, mein Gott, da hätte man doch direkt von Anfang an voll dagegen halten müssen. die Zeitgenossen, die jetzt nicht pro-Nazi waren, das war ja doch erstmal noch eine ganze Menge, haben das erstmal so gar nicht gesehen und sich gedacht, mein Gott, wird so schlimm schon nicht werden, wird so lange schon nicht dauern. Das waren so die beiden Hauptgründe, mit denen man sich dann beruhigen konnte. Wenn wir an uns denken, wir leben auch in unruhigen Zeiten, wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringen wird, wo wir eventuell einschreiten müssten, wo nicht, wie man am besten reagiert. Das sind immer wieder sehr schwierige Entscheidungen, die man in der jeweiligen Gegenwart treffen muss.
Sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir auf den aktuellen Gerion Rath-Roman auf Luna Park zu sprechen kommen. Da spielt das eine ganz wichtige Rolle. Nun müssen wir aber erstmal klären, Sie sagten es bereits, Gerion Rath kommt aus Köln. Wieso der jetzt nach Berlin kommt? Also er ist in Köln als Kommissar verwickelt gewesen in einen Amoklauf, hat dort einen Amokläufer erschossen. Ja, das ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Also um weitere Morde zu verhindern, einen Amokläufer zu erschießen, eigentlich kein Verbrechen. Warum muss er denn trotzdem die Stadt verlassen, um dann in Berlin als Kommissar zu arbeiten?
Er muss ja nicht. Es ist sein Vater, der das Ganze einfädelt. Das Problem ist, dieser Amokläufer, den er erschießt, ist der Sohn eines Kölner Pressezaren, rein fiktiv. Rath gerät daraufhin ja, in den Kugelhagel der Kölner Presse, wird also täglich mit Schlagzeilen bombardiert, in denen der Name Rath, Gerion Rath, genannt wird, was irgendwann Engelbert Rath, seinem Vater, zu stören beginnt, da er auch denselben Nachnamen trägt und auch in der Kölner Polizei ein ziemlich hohes Tier ist, ein Kriminaldirektor, und er beschließt jetzt langsam, um dem ein Ende zu bereiten, seinen Sohn aus der Schusslinie zu bringen, nimmt Kontakt auf, in guter alter Kölscher Klüngelmanier, zu Herrn Zörgiebel, dem ehemaligen Kölner und jetzigen Berliner Polizeipräsidenten, den er duzt, schiebt ihm sozusagen seinen Sohnemann unter, von wegen, hast du nicht da irgendwie eine Stelle für ihn? Hat der gute Karl Zörgiebel, und das ist aber eine Stelle bei der Sittenpolizei, das ist genau das, was Gerion eigentlich nicht will. Er war ein Köln-Mordermittler und die Sitte ist so das Dezernat mit dem schlechtesten Ruf, ich denke nicht nur in der Berliner Polizei. Und er tut alles, was nicht immer ganz den Dienstvorschriften entspricht, um da rauszukommen zur gerade in Berlin sehr berühmten Mordinspektion unter Ernst Gennert. Ja, und wie er das schafft, das kann man im allerersten Roman Der nasse Fisch dann nachlesen.
Also er ist Rheinländer, er kommt nach Berlin. Als Rheinländer ist Gerion Rath, sein Name sagte schon, Gerion. Der ist natürlich katholisch, sein Vater ist auch mit Adenauer befreundet. Wie viel Köln steckt denn da in Ihren Berlin-Krimis?
Eine ganze Menge, auch dieser Gegensatz Katholizismus und doch eher Protestantismus im Berlin der damaligen Zeit, das ist, spielt immer mal wieder eine Rolle, wobei Rath gar nicht der fromme Kirchgänger ist, aber er ist natürlich in diesem Umfeld groß geworden, im rheinischen Katholizismus, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ein anderer, als in vielen anderen Weltgegenden praktiziert wird. Das ist auch so ein gewisser Mentalitätsunterschied, der da immer mal wieder auch durchscheint tatsächlich.
Wie zeichnet er sich aus? Wie bemerkt man diesen Mentalitätsunterschied?
Also politisch merkt man das zum Beispiel gar nicht. Sein Vater ist Zentrumspolitiker wie Adenauer und durch Klüngel hat er seine Karriere auch mit befördern können in den Weimarer Jahren. Das schreckt seinen Sohn Gerion eigentlich eher ab. Er ist durch seinen Namen natürlich stigmatisiert, wird immer als fremd erkannt. Bei aller politischer Blindheit ist es aber so, dass er dadurch das katholische Milieu auch in Berlin, das durchaus resistent war am Anfang jedenfalls gegenüber den Nazis, dass er dadurch sich nicht so vereinnahmen lässt von der neuen Politik, obwohl ihm das gar nicht so bewusst ist.
Es ist ihm alles gar nicht so bewusst, obwohl einmal Katholik, immer Katholik, da bleibt man schon in katholischer Wolle gewaschen, wie man so schön sagt. Es ist ihm vieles nicht bewusst. Also er möchte manchmal ja anders, als er kann, nicht? Da steht er zum Beispiel und möchte oder muss einen Gangster, einen Mörder auch erschießen. Also moralisch wäre das durchaus gerechtfertigt. Und da versagt dann sein Körper, da zittert seine Hand. Das kann er einfach nicht, oder?
Das kann er nicht, genau. Das ist aber vielleicht auch eine traumatische Folge seines Todesschusses, der gar nicht so unbedingt absichtlich war in Köln. Eine Sache, die ihm auch immer noch Albträume bereitet. Er hadert mit sich. Eigentlich ist es ja doch, heute würde man sagen, ja, der hat doch Gewissen, der ist nicht so skrupellos und ballert da einfach drauf los und schießt ab, wenn er gerade abschießen will. Er hadert mit sich, weil es in der Zeit gesehen eine Schwäche ist, sowas nicht zu können. Damals hat man noch sehr viel martialischer gedacht. Die meisten waren ja Kriegsteilnehmer, haben irgendwann mal geschossen, haben Leute getötet. Er kann das nicht und macht ihm auch dann Probleme im Laufe der weiteren Geschichte.
Das ist eine interessante Ambivalenz, nicht? Etwas, was wir heute durchaus als positives Merkmal eines Menschen beschreiben würden. Jemand, der physisch nicht in der Lage ist, jemand anders zu erschießen. wird für ihn gar nicht positiv gesehen. Er betrachtet das als Makel und Manko und es schadet ihm ja auch.
Definitiv, weil er dadurch in Probleme gerät. Er versucht das Ganze dann irgendwie anders zu lösen durch sich darum herummogeln. Das lässt ihm aber sein Auftraggeber, in dem Fall eben nicht die Polizei, lässt ihm das nicht durchgehen. Auf welche Art und Weise will ich jetzt nicht verraten, aber das ist eine sehr traurige Sache in diesem Buch, die nicht nur ihn betrifft, sondern seine ganze Familie.
Gilt es da auch, das richtige Maß zu wahren? Wir haben jetzt sehr viel über das Persönliche, über den Background, die Familie, die Eltern von Gereon Rath geredet. Da sind natürlich die familiären Konflikte ihres Kommissars, die sich auch aus der Zeit ergeben. Da sind dann aber auch die Mordfälle, die ja das Gerüst der Romane bilden. Da muss man immer aufpassen, dass man auch das Gleichgewicht wahrt, oder?
Ja, also die Mordfälle oder die Kriminalgeschichte ist schon der Kern der jeweiligen Romane, aber nicht das Einzige, um das es geht tatsächlich. Und für mich ist eben das Drumherum auch wichtig. Das hängt ja meistens auch mit den Mordfällen zusammen. Wie gehen die einzelnen Figuren damit um? Wie weit spielt dann der Beruf auch in den privaten Alltag hinein? Oder andersrum auch der private Alltag in den Beruf und der politische Alltag in beides. Diese ganzen Verflechtungen, das hängt ja immer zusammen. Wir sind ja nicht getrennt Berufsmensch und dann Privatmensch und dann politisch. Oder das ist ja, hängt ja alles zusammen. Und das will ich so ein bisschen auch zeigen, wie die politischen Umwälzungen der damaligen Zeit in beides hineingreifen, in das alltägliche private Leben, aber auch in das Berufsleben und wie das alles miteinander zusammenhängt, wie sich die einzelnen Protagonisten meiner Romane dem stellen, wie sie dem gegenübertreten, wie sie damit umgehen. Und das macht ja jeder auch auf seine Art und Weise und immer wieder auch ganz anders. Also gerade wenn man in der Familie Rath sieht, seine jetzige Frau Charlie, eine evangelische, was auch gar nicht so einfach war, seinen Vater zu verklickern, ist politisch deutlich hellsichtiger als er, also da näher an Erich Kästner tatsächlich. Das ist auch immer Grund für viele Streitereien dann in der Familie. Und das sind so genau diese Dinge, die damals passiert sind. Jeder ist damit anders umgegangen.
Also Sie schildern da auch viel Alltag. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, das genau zu beschreiben. Also da stimmen bei ihm im Roman die Zigarettenmarken, die Autofabrikate. Sie bauen auch reale Personen, nicht nur den Adenauer mit ein, sondern auch der leitende Kommissar, den hat es in Berlin wirklich gegeben. Auch die Orte und die Lokale sind genau recherchiert. Wie machen Sie das? Wie tauchen Sie da ein in diese frühen 30er Jahre?
Durch ganz, ganz viele Quellen letzten Endes, was den Alltag angeht, sind natürlich auch die Romane nicht unwichtig, die ich eben genannt habe. Döblin, Kästner, Fabian, Berlin-Alexanderplatz sind beides Romane, die man auch durchaus lesen kann, um dem Alltagsleben der damaligen Zeit auf die Spur zu kommen. Und eigentlich alle Romane der neuen Sachlichkeit, der Name sagt es ja schon, sind bemüht, nah am damaligen Alltag zu erzählen. Und die meisten dieser Romane spielen in Berlin. Da habe ich ganz viel rausgezogen. Es gibt natürlich Bilder, also Fotos aus der damaligen Zeit, aber auch gemalte. Es gibt, die neue Sachlichkeit hat ja auch Gemälde hervorgebracht, wo man das Ganze dann in Farbe sehen kann. Irgendwelche Hinterhöfe, Mietskasernen und so weiter. Wunderbar. Alles sehr inspirierend. Was aber auch ganz wichtig für mich ist, ist die Zeitungslektüre der Tageszeitung der damaligen Zeit. Da sieht man eben nicht nur das, was an politischen Dingen damals die Gemüter bewegte, das waren oftmals ganz andere Dinge, die heute längst vergessen sind. Da ging es ganz oft um Reparationsfragen und solche Sachen. Aber auch die lokalen Ereignisse, aber auch die Anzeigen, wie teuer war denn damals ein Anzug, ein Hut oder ein Auto oder ein Pfund Butter. Das ist alles auch nicht ganz unwichtig. Oder alte Speisekarten habe ich dann, also alles mögliche alte Stadtpläne. Das Schöne ist, ich mache das nicht nur zweckgebunden für die Romane, ich interessiere mich wirklich auch persönlich für den Alltag in der damaligen Zeit und für das ganze Leben dort und deswegen macht mir die Recherche immer unglaublichen Spaß und natürlich häufe ich da immer viel, viel, viel mehr an, als ich das in den Romanen später dann benutzen kann.
Und wie machen die das mit der Sprache? Sie kommen aus dem Rheinland, ja. Natürlich wird da berlinert in Ihren Romanen. Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, oder?
Oh, doch, Berlinern kann man ja relativ schnell aneignen. Jedenfalls, wenn man vielleicht nicht aus dem südlichsten Bayern kommt oder so, glaube ich, ist das gar nicht so schwierig. Also ich bin sehr oft in Berlin seit den 80er Jahren regelmäßig. Wenn man mal länger als 2-3 Wochen da ist, merkt man, dass man unbewusst selber anfängt, so ein bisschen zu Berlinern. Es ist eine sehr ansteckende Sprache. Ich komme aus dem Bergischen, da ist das Rheinische auch verbreitet, aber da gibt es in jedem Dorf schon wieder einen anderen Dialekt und ich komme aus Wipperfürth, da ist es also nah am Sauerland, schon nördlich der Benrather Linie. Also wir sprechen Ick, sagen wir zum Beispiel, auch in Wipperfürther Platt und das ist dann gar nicht so ungewohnt.
Unterlaufen Ihnen da manchmal auch Fehler, sodass Sie auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Straßen und Plätze im damaligen Berlin falsch verorten oder einen Konsumartikel zeitlich falsch ansetzen? Das kann ja mal schnell passieren. Dann auch.
Ja, das ist bislang komischerweise doch sehr selten passiert. Das Gute ist, wenn es passiert, interessiert und mich aufmerksame Leser dann darauf aufmerksam machen, dann kann man es, da die Romane sich dann zum Glück sehr gut verkaufen, in der nächsten Auflage dann korrigieren.
Adenauer kommt vor, auch der leitende Kriminalkommissar in Berlin kommt vor. Wie ist das denn mit dem Verhältnis von Fiktion zur Wirklichkeit? Also die vielen Menschen, die vorkommen, die es wirklich gegeben hat, wie weben Sie das in Ihre Romane ein und verweben das mit dem, was Sie sich ausdenken?
Für mich ist wichtig, dass man bei der Lektüre gar nicht so genau unterscheiden kann, was ist jetzt Fiktion und was war wirklich da. Es ist gar nicht so viel an wirklichen historischen Ereignissen, die ich einflechte. Es sind dann eher die historischen Figuren, die dann vorkommen. Außer Adenauer eigentlich gar keine A-Prominenz, sondern eher B- bis C-Prominenz. Das wirklich in diese Zeit auch zu verorten, das ist mir halt wichtig. Wie ich es genau miteinander verwebe, kann ich gar nicht so genau sagen. Mir ist wichtig zu wissen, was dann ist an dem Tag passiert in Berlin, dass es auch passt, auch wie das Wetter war, dass diese Dinge stimmen. Das mag ein kleiner Spleen sein, aber dann fühle ich mich tatsächlich auch sicherer auf diesem Boden, wenn ich weiß, an dem Tag hat es wirklich geregnet. Dann weiß ich, okay, das passt mit dem zusammen, was drumherum passiert ist. Ich finde solche Sachen auch tatsächlich gar nicht so unwichtig. Jetzt Luna Park auch das Beispiel, da spielt der sogenannte Röhmputsch, eigentlich ein Propagandabegriff der Nazis, eine Rolle, weil es ja gar kein Putsch war, sondern eine groß angelegte Mordaktion. Jedenfalls diese Ereignisse, als die sich ereigneten, war es sehr, sehr schwül in Berlin. Diese Dinge, wie man sich dann fühlt, wenn man draußen auf der Straße ist und dann diese Dinge passieren, das halte ich auch für nicht ganz unwichtig, um nachzuvollziehen, wie man in der Zeit dann solche Sachen als Zeitzeuge miterlebt hat.
Wenn Sie da richtig eintauchen und mitten in dem Schreibprozess sind, müssen Sie manchmal durch Ihre Freunde, Bekannte, Angehörige auch geweckt werden?
Ja, geweckt werden vielleicht nicht, aber es ist wirklich so, wenn ich wirklich in der richtigen intensiven Schreibphase bin, die dann auch schon einige Monate dauert, dann bin ich auch ziemlich drin, auch wenn ich dann beim Essen sitze oder was auch immer, kann es sein, dass ich dann mit den Gedanken ganz woanders bin. Die Gedanken nimmt man mit, die nimmt man auch abends beim Einschlafen mit, morgens beim Aufwachen hat man sie wieder. Man ist da in einer anderen Welt, das muss aber auch so sein.
Diese frühen 30er Jahre in Berlin, diese Umbruchzeit, also von der Weimarer Republik hin zu dem Naziterror, von dem Menschen noch gar nicht richtig einschätzen können, was da auf sie zukommt. Ist es das, was Sie so fasziniert, oder ist es auch so diese Berliner Welt, diese ausgehende Weimarer Lichterwelt in Berlin?
Eigentlich beides. Ja, diese mythische Berliner Welt der angeblich goldenen 20er Jahre, die dann in den frühen 30ern zu Ende ging, ist sehr faszinierend und hatte auch ganz viele Schattenseiten, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen hatten die Menschen damals ganz andere Vorstellungen von der Zukunft, als wie sie dann nachher wirklich eingetreten ist. Und das wurde eben durch 33 und die historische Entwicklung komplett kaputt gemacht. Das ist neben den vielen Millionen Menschenleben, die das Ganze als Spätfolge auch noch gekostet hat, auch eine tragische Entwicklung, dass in Deutschland auch kulturelle Entwicklungen zerstört wurden. In ganz vielen Bereichen wurden eben genau die Leute aus dem Land gejagt, viele Juden und Intellektuelle, die da für eine große Blüte gesorgt hatten. Das finde ich sehr, sehr tragisch. Aber für mich ist diese Zäsur, die 33 bedeutet, eben deswegen so wichtig zu untersuchen, wie konnte es dazu kommen, diese Frage zu beantworten, weil ohne 33 hätte es eben das, was dann 39 und später passiert ist, den Krieg, den Holocaust, hätte es das alles nicht gegeben. Der Welt wären Millionen Tote erspart geblieben und ein ganz schrecklicher Krieg wäre alles nicht passiert, wenn es 33 nicht gegeben hätte. Das hätte man vielleicht verhindern sollen. Und die Frage, warum es nicht verhindert worden ist, warum es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das ist eine Frage, die mich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, umtreibt und die man so einfach gar nicht beantworten kann. Und das versuche ich durch die Romane vielleicht auch so ein bisschen dem etwas näher zu kommen.
Und für die untergehende Welt steht auch der Luna Park, einen Vergnügungspark, den die Nazis dicht machen, den es aber wirklich gegeben hat. Und darüber sprechen wir gleich. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ihre Krimis werden jetzt auch verfilmt. Der bekannte Regisseur Tom Tykwer dreht die Filme natürlich in Berlin. Wo sonst? Haben Sie davon schon etwas gesehen? Freuen Sie sich darauf?
Ich freue mich da sehr drauf. Ich war bei den Dreharbeiten dabei, habe auch schon ein paar grob zusammengeschnittene Sachen gesehen, die sehr, sehr schön geworden sind. Also noch alles unbearbeitet. Trotz dieser Dinge, die noch mit Computerbildern gefüllt werden müssen, hat das schon eine unglaubliche Atmosphäre. Man fühlt sich in diese Welt richtig reingezogen. Das ist für mich schon mal die halbe Miete und für mich auch in den Romanen sehr wichtig, dass wir nicht distanziert das Ganze betrachten, aha, und da irgendwelche fremden Welten beobachten, sondern dass wir uns zugehörig fühlen in dieser Welt und mittendrin sind und dann plötzlich merken, oh, was passiert denn hier? Die Nazis kommen an die Macht. Das sind Sachen, die mir sehr wichtig sind. Das ist definitiv gewährleistet.
Wann kommen die Filme? Wann werden wir die sehen können?
Die erste Strahlung läuft über Sky. Das ist eine Koproduktion zwischen Sky und der ARD. Und der Abosender darf zuerst. Und das ist dann am 13. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird das auf Sky ausgestrahlt. Also ab dann ist eine 16-teilige Fernsehserie, die sie auf einem einzigen Roman gemacht haben. Und ein Jahr später in der ARD, wobei da das genaue Datum noch nicht feststeht. Jedenfalls ich kenne es noch nicht.
Aber wir haben die Bücher, die wir zunächst lesen können. Wir sind gespannt. Bis hierhin vielen Dank, Volker Kutscher. Er gehört zu den wichtigsten Krimi-Autoren Deutschlands, obwohl man ihm Unrecht tut, wenn man ihn nur in die Genre-Schublade eines Krimi-Autors steckt. Denn seine Krimis um Kommissar Gereon Rath spiegeln die Zeitgeschichte der 30er Jahre in Berlin. Eine Zeit im Umbruch, eine Zeit zwischen trügerischer Normalität und immer stärker werdenden Nazi-Terror. Volker Kutschers neuester Krimi heißt Luna Park. Und der spielt im Frühjahr 1934. Über Luna Park sprechen wir gleich hier nach den Domradio-Nachrichten.